Ja, liebe Freunde, wir haben das letzte Mal uns beschäftigt, beziehungsweise überhaupt in den letzten Vorträgen, mit Michael. Michael und der menschlichen Freiheit und Michael auch als Führer oder Helfer dazu, dass der Mensch diese Freiheit entwickeln kann und zugleich auch uns den Weg zum Christus weist oder uns unterstützt, eben auf diesen Weg weiterzukommen. Wir haben dann speziell das letzte Mal darüber gesprochen, dass es notwendig ist, wenn wir diese geistige Freiheit, diese schöpferische geistige Freiheit entwickeln wollen, und sei es auch nur im Kleinen, dass wir nicht uns stützen dürfen auf alle jene Impulse, die aus den Leibesgliedern kommen. Also das rein Schöpferische, das Geistige, in dem wirklich die Freiheit des Menschen walten kann, kann eben nur aus dem Menschengeist selber kommen, nicht aus den Kräften, die aus den Leibesgliedern kommen. Wir haben schon davon gesprochen, auch dass in der Vergangenheit eben der Weg der war, dass das Geistige durch die ganze Natur gewirkt hat, also die Schöpfergötter durch die ganze Natur gewirkt haben, letztlich den Menschen dann die Leibesglieder bereitet haben, sodass sie fähig wurden, das Ich als Träger des menschlichen Geistes einmal aufzunehmen. Und jetzt, wo dieses Ich bereits bis zu einem gewissen Grad sich entfaltet hat, in Tätigkeit gekommen ist, jetzt dreht sich dieser ganze Weg um. Die göttlich-geistigen Schöpfermächte haben sich aus der Natur zu einem großen Teil zurückgezogen. Die Natur ist also bis zu einem gewissen Grad entgeistigt, jedenfalls nicht mehr durchgeistigt, so wie es in alten Zeiten der Fall war. Und das Geistige kommt jetzt auf einem ganz anderen Weg herein, nämlich durch das menschliche Ich. Das menschliche Ich ist heute das wesentliche Tor, durch das das Geistige hereinkommt. Und von da durchströmt auch die ganzen Leibesglieder, ja weiter strahlt sogar bis in die Natur hinein. Also insofern heute Geistiges auch in der Natur wirkt, ist sehr viel von dem schon drinnen, was letztlich durch das Ich des Menschen hereingekommen ist. Weiter strömt, und wir haben auch davon gesprochen, dass Michael derjenige ist, der das, was in uns zunächst nur bildhaft schöpferisch entsteht, dass das zu einer wirksamen Kraft draußen in der Natur ja letztlich im ganzen Kosmos werden kann. Wir selber alleine sind einfach noch zu schwach, um das zu wirksamen Naturkräften sozusagen zu machen, aber das, was an richtigen, an schöpferischen geistigen Impulsen durch das Ich hereinkommt, das trägt also Michael in die Welt hinaus und formt es sozusagen zu einer Kraft in der Welt draußen. So etwas, was letztlich dem Kosmos zurückgeschenkt wird. Das heißt aber auch, wir dürfen uns also dort, wo wir wirklich uns schöpferisch entfalten wollen, uns nicht auf die alten Kräfte stützen, die eben durch die Leibesglieder uns zukommen. Das heißt nicht, dass wir den Leib verneinen sollen, keineswegs, aber gerade für das Schöpferische, für dort, wo unser Ich tätig werden soll, können wir aus diesen Gliedern nichts mehr ziehen heute. Und alle Impulse, die wir im Geistigen entfalten, müssen eben unabhängig davon sein. Das heißt zum Beispiel, dass Michael von uns fordert, dass diese Impulse, die wir aus dem Geistigen schöpfen, dass die natürlich nichts mit dem Rassemäßigen zum Beispiel zu tun haben, also mit dem, was die physische Konstitution des Menschen anbetrifft. Im Übrigen, das ist ja so ein Punkt, den Steiner auch immer wieder betont hat und der dann teilweise gerade als Rassismus vorgeworfen wird, weil er eigentlich vielfältig gegen das Rassemäßige auftritt und das wird ihm dann als Rassismus vorgeworfen, weil man nicht unterscheiden kann zwischen dem Physischen und dem Geistigen. Also das sind aber zwei Pole, die ganz weit auseinander liegen. Und das Wesen des Menschen, das eigentliche Wesen des Menschen, liegt eben im Geistigen begründet und nicht im Physischen. Und das heißt, also es ist sehr, sehr richtig und wichtig, eben, oder war wichtig, dass Steiner aufgezeigt hat, wie in allen Rassen eigentlich gewisse Kräfte sind, die Entwicklung des Menschen zurückhalten, auch also Kräfte, die wir überwinden müssen. Und das gilt für alle Rassen, auch für die weiße Rasse. Also Steiner war ja nie der die so hochgelobt hat und aufs Podest gestellt hat. Ich meine, das sind so manchmal Vorträgen, steht dann, dass das eigentlich die Grevegern sind, die am frühesten aussterben werden. Also sicher nicht die kommende Herrenrasse oder so. Also das ist wirklich ein völliger Blödsinn. Aber wir wissen das eh, aber manchmal wird es halt ganz anders dargestellt. Also auf jeden Fall, dieses Rassemäßige muss überwunden werden im Sinne Michaels. Und natürlich auch das Volksmäßige, das also mehr dann zusammenhängt mit den Kräften des Ätherleibes. Auch das muss überwunden werden. Und vor allem muss es überwunden werden, zunächst einmal, und das gilt also schon wirklich unmittelbar für unsere Zeit, im Denken muss es überwunden werden. Was heißt das? Wir haben davon gesprochen, dass sich das Denken von der Sprache lösen muss. Wir denken heute immer noch sehr stark in Worten, in Wahrheit. Das heißt, wenn wir einen Gedanken fassen, formulieren wir ihn innerlich meistens in Worten. In Worten, die meistens dann unserer Muttersprache entnommen sind, damit aber bereits tragen wir das Volksmäßige in das Denken hinein. Und das genügt nicht, um Gedanken zu fassen, die eigentlich die ganze Menschheit umspannen sollen. Das heißt auf der anderen Seite auch wieder nicht, dass wir das, was in den Volkssprachen gemüthaft drinnen lebt, dass wir das gering schätzen sollten. Also gerade was künstlerisch sich daraus gestalten lässt, das hat durchaus seine Berechtigung. Und gerade wenn wir sehr stark, also diese Kräfte schulen, arbeiten damit, wie wir es etwa in der Sprachgestaltung tun, dann wird gerade aus dem einmal die Kraft kommen, dass auch eine neue Art der Sprache entstehen wird, die nämlich keine Volkssprache mehr sein wird, sondern eine Individualsprache sein wird. Heute ginge das noch nicht. Und wenn jeder seine eigene Sprache spricht, dann würden wir einander nicht mehr verstehen. Es wird aber eine Zukunft kommen, wo der Mensch überhaupt nicht mehr eine fixe, feste, vorgegebene Sprache hat, wo es also dann ein Wörterbuch dazu gibt, wo ich nachschlagen kann, die Begriffe, die Worte, sondern wo die Sprache unmittelbar schöpferisch im Sprechen geschaffen wird. Und der andere wird sie verstehen im Nachschaffen. Das heißt, im Miterleben des Schaffensprozesses wird er dadurch verstehen, was der andere ausdrückt. Das wird eine Sprache sein, die dann erst recht fürs Geistige wirklich voll und ganz geeignet ist. Und dazu als Vorschule sozusagen müssen wir sehr wohl also uns üben, mit den Volkssprachen, mit den Einzelnen wirklich künstlerisch umzugehen. Und wirklich künstlerisch umzugehen heißt eben gerade auch, dass wir das Gedankenmäßige einmal fernhalten davon, weitgehend fernhalten. Das heißt, wenn man ein Gedicht oder an sowas herangeht, das predige ich immer in der Sprachgestaltung, grübelt es nicht vorher stundenlang, was bedeutet das Gedicht und was will der Dichter und wie soll ich es denn betonen und warum und wo, fangt es einfach einmal zu sprechen an und lasst die Sprache wirken. Und irgendwann nachher wird man schon auch verstehen, soll man ja. Aber das Wichtige bei der Sprache ist, was über das Gemüthafte hinüberkommt, was dann vor allem in den Vokalen liegt, und die Formkräfte, die in den Konsonanten liegen. Damit baut eigentlich die Sprache Bilder auf. Und diese Bilder soll ich erleben und diese Stimmungen, die gezeichnet werden durch die Vokale, das soll ich vornehmlich einmal erleben. Das ist das eigentlich künstlerische Element der Sprache. Und das steigt man viel besser ein, wenn man sich einmal gar nicht um den Gedankeninhalt des Gesagten kümmert, sondern spielt mit den Lauten, mit den Worten und so weiter und einfach nur darauf achtet, bis sich das in einen harmonischen Klang fügt. Und dann auf einmal ist eine Rezitation da, die passt und indem ich der zuhöre, verstehe ich es plötzlich auch. Und zwar ganz anders, als wenn ich vorher es irgendwie gelesen habe und spekuliert habe, was meint er denn und worauf bezieht sich das. Fällt uns aber heute unheimlich schwer, weil wir halt alle so starke Kopfmenschen sind. Also wenn der Intellekt nicht was zu tun kriegt, ist er gleich beleidigt und meint, das ist nichts. Also das merke ich immer wieder, dass das den meisten sehr, sehr schwer fällt, das loszulassen. Also diese Trennung von Sprache und Denken ist im michaelischen Sinn etwas sehr, sehr Wichtiges. Zum Heile des Denkens sozusagen und zum Heile der Sprache. Für beide Seiten ist das förderlich. Man kann sie dann natürlich wieder zusammenbringen. Muss sie, soll sie. Weil wenn ich jetzt im reinen bildhaften Denken von mir aus, also das heißt, das Denken soll jetzt weniger sich an der Sprache orientieren, sondern zum Beispiel bildhafter werden, imaginativer werden, dann muss ich das aber, um es kommunizieren zu können, zum Beispiel einen Vortrag zu halten, wie es auch Dr. Steiner getan hat, dann muss ich es ja zwangsläufig in die Worte einer bestimmten Volkssprache gießen, in die deutsche Sprache zum Beispiel. Aber eben gerade dann, wenn ich mich geübt habe, denn einerseits künstlerisch, gestalterisch mit der Sprache umzugehen und das Denken einmal beiseite zu lassen, weitgehend. Andererseits das reine, bildhafte, imaginative Denken, wenn man will, gepflegt habe. Wenn man die zwei dann zusammenbringt, dann findet man viel leichter einen sprachlichen Ausdruck für diese Bilder. Weil den Bildern, die aus dieser Art des Denkens, das einzig dem Geistigen angemessen ist, kommen, die lassen sich dann ausdrücken, nämlich durch die Formkraft der Sprache, eben durch diese Formen, die durch die Konsonanten entstehen, durch die Stimmung, die mit den Vokalen verbunden ist. Und indem ich die eben so stark empfinden gelernt habe, wenn ich rein mit diesen Kräften der Sprache arbeite, dann finde ich viel leichter die treffenden Worte, die bereits bildhaft ausdrücken, was dahinter steht. Und nicht bloß, weil es im Wörterbuch steht, bedeutet dieses oder jenes, sondern weil es durch den Lautbestand bereits so ganz entfernt, vielleicht unterbewusst halt, das Bild andeutet, das zutreffend ist. Das ist trotzdem ein mühsamer Prozess, also dieses bildhafte, imaginative Denken in die Sprache hineinzugießen. Das hat auch Rudolf Steiner immer wieder betont, dass das eigentlich sehr, sehr schwierig ist. Und dass eben trotzdem immer die Gefahr besteht, wenn die Sprache dann vom Zuhörer zu intellektualistisch aufgenommen wird, dass sehr viele Missverständnisse entstehen. Weil unsere Volkssprachen sind auch nun einmal ganz stark geprägt durch den Umgang mit der äußeren Welt. Jetzt wollen wir aber nicht über die äußere Welt, sondern über die geistige sprechen. Und haben eigentlich kein Werkzeug, kein Mittel dazu im Grunde. Also wir können nur vergleichsweise sprechen, immer irgendwo, und diese Vergleiche können aber sehr leicht missverstanden werden. Also ein anderes Verhältnis des Menschen zur Sprache und zum Denken, das ist gefordert in unserer Zeit, das ist was ganz was Wichtiges. Noch etwas betont Rudolf Steiner in diesem Zusammenhang ganz stark. Wir sollen auch ein anderes Verhältnis zur Schrift entwickeln, als es heute gebräuchlich ist, beziehungsweise zum Schreiben überhaupt. Nicht nur, wenn wir heute schreiben, oder auch so, wie man es normalerweise in der Schule lernt, schreibt man mehr oder minder so automatisch aus dem Handgelenk heraus. Man hat halt die Formen irgendwo gelernt und dann schreibt sich das irgendwie von selbst. Und was Rudolf Steiner fordert und was ja in den Waldorfschulen dann auch so gepflegt wird, ist, dass wir eigentlich immer anschauen, das was wir schreiben. Das heißt, dass wir es bildhaft miterleben. Nicht bloß mechanisch aus dem Handgelenk schreiben und das halt irgendwie hinfetzen, sondern dass wir eigentlich im Grunde nicht schreiben, sondern malen. Und das heißt, die Formen miterleben beim Schreiben. Na, wer tut das halt? Kaum wer. Ja, dort, natürlich. Diese alten Bildersprachen sind ja auch noch aus einer Zeit entstanden, als dieses imaginative Erleben da war. Aus dem sind letztlich die chinesischen Schriftzeichen entstanden und auch die ägyptischen Hieroglyphen und das. Dann ist es versunken, also namentlich in der griechisch-lateinischen Zeit ist es ganz untergegangen und das Schreiben wurde immer mechanischer. Oder die Formen wurden immer abstrakter, immer geometrischer, obwohl hinter diesen Formen natürlich sehr wohl tiefe Geheimnisse auch stecken. Also die Formen sind auch nicht ganz zufällig. Nur, wem ist das heute bewusst? Ich meine, er schreibt halt die Buchstaben so, wie er es gelernt hat, und es fällt ihm gar nichts dabei auf. Wenn man es aber so macht, wie es Rudolf Steiner fordert, wenn man sie wirklich anschauend miterlebt beim Schreiben, die Formen, dann zumindest unterschwellig deutet sich dann oft noch etwas an von dem Hintergrund, aus dem diese Formen auch entstanden sind. Das wird nicht gleich sehr bewusst sein, aber die Formen haben an sich eine Bedeutung, sie sind nicht willkürlich. Das ist nur so die heutigen Theorien, sagen, naja, das sind halt willkürliche Zeichen, die können es genauso gut ganz anders machen. Ganz so ist es nicht. Also dass unsere lateinische Schrift so ist, wie es hat schon ihren Grund, und dass die griechischen Buchstaben etwas anders sind, hat auch ihren Grund. Es gibt also zweifellos verschiedene Möglichkeiten, um die Laute sozusagen festzuhalten, aber jedes hat seine Berechtigung und jedes ist nicht willkürlich einfach irgendwas ausgewählt. Sondern da steckt eine bestimmte geistige Perspektive dahinter, aus der man die Welt betrachtet, und das lebt sich dann in diesen Formen aus. Also das bildhafte Miterleben der Formen, vor allem eben auch die eigene Tätigkeit beobachten lernen dabei. Das ist auch eine sehr gute Bewusstseinsschulung im Übrigen. Es ist ein Aufwachprozess, wenn man das mitschaut. Denn wenn man es nur mechanisch schreibt, ist es eigentlich ein Einschlafprozess. Trotz allem soll man aber auch nicht an den Schriftzeichen natürlich kleben. Das heißt, so wie wir vorher gesprochen haben, es soll sich die Sprache vom Denken trennen, so soll sich bis zu einem gewissen Grad auch die Schrift von der Sprache trennen und nicht automatisch sozusagen das eine mit dem anderen verbunden werden. Und da gibt es was ganz Interessantes, was Rudolf Steiner sagt, was nämlich in den Rosenkreuzern, in den Rosenkreuzer Schulen gepflegt wurde. Also erstens einmal hat man mit dem Schreiben lernen erst sehr spät begonnen. Man sollte also nicht vor dem 14. Lebensjahr beginnen zu schreiben. Noch geht halt nicht. Halt müssen wir mit der Volksschule beginnen, ist schon klar. Nämlich warum? Weil erst ein gewisser Bewusstseinsgrad überhaupt erreicht werden sollte, vorher, bevor man überhaupt an das Schreiben herangeht. Das heißt, dass man es von Haus aus mit einem gewissen Bewusstsein begleiten kann, dass das Kind mit 6, 7 Jahren einfach noch nicht hat. Und durch dieses mangelnde Bewusstsein besteht eben gerade die große Gefahr, dass es zum Automatismus wird. Und dass es also ganz in die unterbewussten Tiefen hineinsinkt, worüber sich ja die meisten halt dann freuen, es geht ganz von selbst und man braucht gar nicht mehr hinschauen, Ding, man fetzt das halt so runter irgendwie. Aber damit verliert man also jeden Bezug zu dem geistigen Gehalt irgendwo. Also erstens einmal in den Rosenkreuzer Schulen, erst ab dem 14., 15. Lebensjahr sollte zu schreiben begonnen werden, und dann aber gleich so, dass man zu jedem Buchstaben, den man gelernt hat, immer gleich einen anderen dazugelernt hat. Und zwar, der sozusagen das Gleiche bedeuten soll. Also das heißt, für das A, das gibt Rudolf Steiner als Beispiel, gab es auch als zweites Zeichen das Sonnensymbol eigentlich, also den Kreis mit dem Punkt drinnen. Beide stehen also für den Laut A. Und so für jeden Buchstaben. Also man lernt nicht immer einen Buchstaben, sondern für jeden Laut immer gleich zwei. Das heißt, man hängt nicht an einer bestimmten Buchstabenform, sondern hat immer auch eine andere, kann sich eigentlich in beiden ausdrücken und ist nicht so ganz gebunden dran. Aus dem sind dann natürlich diese ganzen Geheimschriften und so entstanden, die eigentlich gar nicht so als Geheimhaltung zunächst gedacht waren. Man konnte sie dann sehr gut verwenden, weil dann hat man halt in diesen anderen Zeichen dasselbe geschrieben und konnte es genauso fließend lesen, wie wir es halt in den lateinischen Buchstaben lesen. Aber der eigentliche Sinn war eben, dass, dass der Mensch nicht gefesselt wird an eine einzelne bestimmte Buchstabenform, sondern dass sozusagen es gibt zwei und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, man ist nicht gebunden daran. Und dann eben natürlich auch, wurde sehr stark in den Rosenkreuzer Schulen das gepflegt, dass man bei jeder Buchstabenform, die man eben erlernt hat, bei jedem Zeichen, das man erlernt hat, dass man da also wirklich ganz bewusst es beim Schreiben betrachtet hat und ganz bewusst und sehr intensiv und tief das Bildhafte daran erlebt hat und das sogar zum Meditationsgegenstand dann auch gemacht hat. Ich war gerade in der Rosenkreuzer Schulung, gibt es ja viele, viele solche geometrischen, symbolischen Figuren, alles Mögliche, die eigentlich also Meditationsobjekte sind und aus denen man sehr viel herausholen kann. Ich zeige Ihnen da wieder mal dieses eine Zeichen. Wir haben das einmal besprochen, ich kann es einmal durchgeben, anlässlich der kymischen Hochzeit von Christian Rosenkreuz, dieses Symbol, das da drinnen ist. Also da ist auch dieses Sonnensymbol drinnen, dann ist die Mondensichel oben, das Kreuz für die Erde bzw. die Welt der Elemente und darunter ist noch so diese zwei Bögen, das ist eigentlich das Widerzeichen in Wahrheit. Also ein ganz, ganz merkwürdiges Symbol und das war auf dem Einladungsbrief, den Christian Rosenkreuz bekommen hat, als er zur kymischen Hochzeit eingeladen wurde. Da war dieses Zeichen drauf. Wurde aber damals, also zur Zeit, als diese Einweihung von Christian Rosenkreuz stattfand, noch nicht veröffentlicht irgendwo. Also erstmals öffentlich geschrieben, hat dann erst später im 16. Jahrhundert ein Engländer, der John Dee, also diese Zeichnung da, das ist aus dem Buch von John Dee, der hat gelebt zur Zeit Elisabeth I., ist, glaube ich, gestorben so 1608 und hat eine bedeutende Stelle auch am Hof gehabt, also war ein bedeutender Astronom, Astrologe, das war damals noch nicht so getrennt, Alchemist natürlich und Geograf vor allem auch, hat also viele Seefahrer ausgebildet in der Navigation, also vor allem die dann auf die Entdeckungsreisen gegangen sind. War teilweise Berater auch in manchen Fragen der Elisabeth selber. Und hat sich aber eben vor allem sehr intensiv beschäftigt mit dieser Symbolsprache der Zeichen und wie man die zu geeigneten Meditationsobjekten machen kann, um durch diese Meditation dann wirklich in konkreten Kontakt mit bestimmten geistigen Wesenheiten zu kommen. Wobei er sehr stark dann eben wirklich von einfachen geometrischen Formen ausgeht. Das ist ja meistens bei diesen Rosenkreuzer-Symbolen, es sind einfache geometrische Formen, die aber in ihrer Kombination dann sehr viel aussagen können, wenn man sie beginnen kann zu lesen. Und diese sogenannte Monas-Hieroglyphe, wie das Ding da heißt, da sind sozusagen die ganzen Grundzeichen darin vereinigt und das aus diesem einen heraus kann man dann sehr konsequent alle möglichen anderen Zeichen entwickeln. Also zum Beispiel die ganzen Planetensymbole kann man aus dem entwickeln. Und wenn man das mit dem richtigen geistigen Hintergrund macht, ist das eben einfach eine Stütze, ein Anhaltspunkt bei der Meditation. Und das heißt sozusagen lesen im rosenkreuzerischen Sinn oder zunächst einmal schreiben und dann lesen im rosenkreuzerischen Sinn, heißt das eigentlich jedes einzelne Zeichen Meditationsobjekt wird. Dann hätte man das richtige geistige Verhältnis zur Schrift. Nicht einfach, ich lese so irgendwie dahin und betrachte auch die Formen gar nicht. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir lesen, achten wir kaum auf die Buchstabenformen. Das, sicher, wir erkennen sie, aber das geht fast unbewusst. Was herauskommt, ist einfach der Inhalt, den wir lesen. Aber über die einzelnen Zeichen zerbrechen wir uns nicht weiter den Kopf, an denen erleben wir eigentlich normalerweise beim Lesen gar nichts. Und auf diese rosenkreuzerische Art ist es aber so, dass wir eigentlich an jedem einzelnen Zeichen einen Meditationsgegenstand haben. Das Lesen ist dann natürlich ein bisschen mühsamer als das Zeitunglesen, das ist schon klar. Also das, man könnte sagen, das ist noch die Steigerung dessen, was Rudolf Steiner schon mit seinen philosophischen Schriften vorgehabt hat. Die wollte ja auch nicht, dass man sie so einfach liest, sondern dass man sie sich wirklich erarbeitet, dass man vielleicht einen Satz 10-mal, 20-mal liest, bis man was damit anfängt. Also die sind nicht fürs leichte, mühelose Lesen gedacht. Und das hat schon seinen Grund und eben diese ursprünglichen Rosenkreuzer-Schriften gehen noch einen Schritt weiter, also dass man wirklich im Grunde bei jedem einzelnen Zeichen hängen bleibt, in Wahrheit. Weil die wichtigsten Dinge sind eben dann auch nur in diesen symbolischen Zeichen drinnen gestanden. Wobei das natürlich nicht so leicht ist, weil die Zeichen auch nicht eine, wie soll ich sagen, abgegrenzte, definierbare Bedeutung haben. Dass man sagt, na, das ist es, das bedeutet es und sonst nichts. Sondern sie sind immer sehr vieldeutig. Trotzdem nicht willkürlich. Aber man kann also sehr vieles daraus lesen. Ich meine, man kann aus dem zum Beispiel sehr, sehr, sehr leicht und sehr schnell den dreigliedrigen Menschen draußen sehen, mit dem Kopfsystem, mit dem mittleren System, mit dem Sonnenprinzip und dann unten mit dem mehr Erdhaften, also mit dem, was die Gliedmaßen betrifft, das ist eben das Kreuz dann drinnen. Und dann kommt noch dieses merkwürdige Widerzeichen unten, das eigentlich ein Symbol für die Feuerkräfte ist. Das ist das Feuer, das geistige Feuer, das seelische Feuer, ja von mir aus auch die Blutwärme, die durch das Ganze durchgeht und es erst zu einem Einheitlichen macht, zu etwas, was miteinander verbunden ist. Ich weiß gar nicht, ob der John Dee diese Deutung drinnen hat. Er hat sich sein ganzes Leben lang damit beschäftigt, das weiter auszudeuten und darüber die verschiedenen Aspekte zu entwickeln. Also man kann über das Menschenwesen etwas daraus entwickeln, man kann über die Struktur des Kosmos was daraus entwickeln und hat sozusagen immer als Merkzeichen, als Ankerpunkt dieses Zeichen eben vor sich, als Ausgangspunkt der Meditation und dort kann man es also wieder zusammenführen und nachher kann man dieses Ganze, was man dabei erlebt hat, eben einfach in dem Zeichen ausdrücken. Und ein anderer, der den Weg findet, durch die Meditation das auch zu erleben und zu erfahren und zu erkennen, für den ist das Zeichen dann auch ein Hinweis und so kann man das lesen. Aber da muss man eben ganz anders sich mit den Zeichen, also mit dieser Schrift verbinden, als wir das heute tun. Und da, also bei solchen Zeichen ist es eben wieder fast gerade das Umgekehrte zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Da haben wir gesagt, also die Rosenkreuzer haben immer gleich zwei Buchstaben gelernt für einen und denselben Laut. Da ist es sozusagen ein Zeichen für zwei, drei, vier, fünf, weiß Gott wie viele verschiedene Sachen, die es ausdrücken und aussprechen kann. Man muss es nur in den richtigen Zusammenhang setzen und es enthüllt eine bestimmte Facette. Und wenn man es in einen anderen Zusammenhang hineinsetzt, weist es auf scheinbar ganz was anderes hin. Ich sage deswegen scheinbar, weil in Wahrheit ja im Geistigen alles irgendwo zusammenhängt und miteinander verbunden ist. Nur ist es aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Also das sind in Wahrheit sehr lebendige und sehr taugliche Werkzeuge, man muss sich sehr intensiv damit beschäftigen. Weil man muss selbst sie lesen lernen, man muss sie schreiben lernen, man muss sie lesen lernen, sodass sie wirklich etwas bedeuten. Also mit Schreiben lernen meine ich eben nicht nur bloß, dass ich die Formen zusammenbringe, das Strichmantel da, das bringt man bald zusammen, das ist nicht so schwierig, aber es sind in der tiefen Dimension seiner Bedeutung zu erfassen, das ist das Schwierige dabei. Und das im Gestalten dessen wirklich mitzuerleben, jedes Mal mitzuerleben, wenn man es anschaut, das ist die große Schwierigkeit dabei. Also ein anderes Verhältnis auch zur Schrift, zu den Zeichen überhaupt. Denn man muss sich eben klar sein, wenn man geistige Dinge kommunizieren will, dann kann man das so tun, wie wir es vorher besprochen haben, dass man eben von mir aus im reinen imaginativen Denken einmal die Sache erkennt und dann versucht, sie in die Worte einer Volkssprache zu gießen, was schwierig ist, aber wenn man künstlerisch gelernt hat, umzugehen mit der Sprache, es doch bis zu einem gewissen Grad gelingt, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Viele geistige Wahrheiten lassen sich einfach mit den heutigen Volkssprachen überhaupt nicht wirklich zutreffend ausdrücken. Da kann man sich bemühen, so viel man will, es geht eigentlich nicht. Und diese Dinge kann man dann aber unter Umständen durch solche Symbole ausdrücken. Wenn man gelernt hat, eben sie zu lesen, dann können sie ein Mittel der Mitteilung sein an einen anderen, der diese Dinge lesen gelernt hat, die dann in ihm, wenn er sich meditativ versenkt in das, eben auch die Bilder anregen, die ihn dorthin führen, in das geistige Gebiet, von dem der andere eben in dem Fall nicht spricht, sondern schreibt. Es hängt also zusammen mit dem sogenannten Lesen der okkulten Schrift und führt uns auch schon sehr nahe an die wirkliche Inspiration. Das Lesen der okkulten Schrift steht in engem Zusammenhang auch mit der wirklichen Inspiration. Inspiration ist nämlich das, dass wir ja die geistige Welt nicht bloß in Bildern, also in Imaginationen erleben, die man zunächst überhaupt nicht versteht vielleicht. Also gerade beim niederen Hellsehen ist das so, dass man vielleicht alle möglichen wunderlichen Gestalten erlebt, geistige Wesenheiten erlebt, alles Mögliche erlebt, aber keine Ahnung hat, was das ist. Und da kann man sich sehr täuschen. Erst wenn Inspiration dazukommt, beginnen sich sozusagen diese Wesenheiten, diese Gestalten auszusprechen. Sie beginnen unter Anführungszeichen natürlich jetzt nicht in Deutsch oder Englisch oder Chinesisch, aber für uns verständlich auszusprechen, was sie sind, was sie bedeuten, und da müssen sie sozusagen die Wahrheit sagen, also selbst die Widersacher müssen da die Wahrheit sagen. Im imaginativen Bild können sie sich sehr gut verstecken, also oft sind wunderschöne Engelerscheinungen oder so, steckt irgendein luziferisches Teufel dahinter, und der wirkliche Engel ist vielleicht was ganz Unscheinbares, vielleicht sogar fast hässlich Erscheinendes in der Imagination. Also da kann man sich sehr täuschen. Wenn so Leute, die so ein paar Fetzen hellsichtige Erlebnisse haben, wenn die von wunderschönen Engelgestalten sprechen, kann man fast sicher sein, dass das irgendwelche luziferischen Teufeln sind. Vielleicht, wenn man Glück hat, nicht die schlimmsten, aber das sind sicher nicht also die geistigen Wesenheiten, die in die Zukunft weisen, sondern es sind dann meistens die Widersachermächte. Aber dann, wenn diese Gestalten sich beginnen auszusprechen, was eben daran liegt, dass man also die Erkenntnisstufe der Inspiration sich errungen hat, bis zu einem gewissen Grad zumindest, dann, da können sie nicht mehr lügen. Dann muss das Teufel bekennen, was es ist sozusagen. Na, das ist kein Hokuspokus, warum das so ist. Das liegt daran, dass wenn sich die geistige Welt oder wenn sich im Geistigen überhaupt etwas ausspricht, dann kann es grundsätzlich nur die Wahrheit sprechen. Dann kann es nur kundgeben, das, was es ist. Oder es bleibt eben stumm, es bleibt bloßes Bild. Es kann sich verhüllen, dann bleibt es bloße Imagination. Aber wenn es sich in der Inspiration offenbart, sich ausspricht, dann kann es sich eigentlich nur in Wahrheit aussprechen, nur indem es sein eigenes Wesen bloßlegt. Also es kann nur sein eigenes Wesen aussprechen, nichts anderes. Also das heißt, in diesem Sinne ist hier keine Lüge möglich, auch für die Teufel nicht. Sie können nur versuchen, dass sie verhindern, dass wir das hören oder dass sie sich eben zurückhalten mit dem Aussprechen. Aber wenn wir genügend geistig entwickelt sind, dann hören wir sie trotzdem. Weil auch dieses Sprechen, unter Anführungszeichen, in der geistigen Welt ist ja anders als hier. ein geistiges Wesen kann das in gewisser Weise auch gar nicht vermeiden, sich auszusprechen. Wenn ich die Wahrnehmungsfähigkeit dafür habe, spricht sich dieses Wesen eben im Klang, wenn man so will, aus, im geistigen Klang aus, so wie ich es zunächst erlebe im Bild, in der Imagination, erlebe ich es dann in dem, was man mit dem Klang vergleichen könnte. Das heißt, ich erkenne es auf dieser Erkenntnisebene. Und dazu muss dieses Wesen nicht extra sprechen, oder was es ist, dieser Klang. Und es liegt im Grunde nur daran, dass ich das Wahrnehmungsvermögen dafür entwickelt habe. Und wenn ich es entwickelt habe, dann höre ich es eben mit den geistigen Ohren. Und dann höre ich es so, wie es eben vor mir steht. Da gibt's kein Verstecken in dem Fall. Weil eben das, was sich im Klang, in der geistigen Sprache kundgibt, eben wirklich aus der Wesenstiefe kommt, während das, was das Imaginative ist, eigentlich mehr Verhüllung des Wesens noch ist. Ist nur die äußere Hülle. Also in der Imagination habe ich immer nur die Hülle der Wesenheiten, aber nicht das Wesen selber. Das heißt, in den Bildern können sie uns täuschen, indem sie sich sozusagen ein falsches Gewandel anziehen und uns blenden damit. Aber wenn ich in die Tiefe gehe, wenn ich diese Hülle wegziehe, und sie zu ertönen, jetzt im übertragenen Sinn beginnen, dann habe ich sie so, wie sie sind. Und dann macht er meines kenntlich, ich bin ein luziferisches Täufer und das andere zeigt sie vielleicht als arimanisches Wesen und ein drittes, ganz bescheidenes, wirkliches Engelwesen. Wie kann man die Inspiration entwickeln? Um die Inspiration zu entwickeln, müssen wir noch weiter gehen als das, was wir bis jetzt besprochen haben. So haben wir gesprochen, das Denken muss sich von der Sprache lösen, die Schrift muss sich von der Sprache lösen. Jetzt muss sich die Sprache, oder besser gesagt die sprachbildende Kraft, überhaupt lösen von unseren physischen Sprachorganen. Normal, wenn wir sprechen, tut sich irgendwas mit unseren Sprachorganen klar, sonst können wir nicht sprechen. Auch in der Sprachgestaltung geht es nicht anders. Wir üben allerdings durch die Sprachgestaltung, dass wir die sprachbildenden Kräfte tiefer und bewusster erfassen, als das der Alltagsmensch tut. Also der Alltagsmensch verschläft komplett die sprachbildenden Kräfte in Wahrheit. Er hat sie als Kind gelernt, sehr früh in Wahrheit, also zu einem Zeitpunkt, wo man noch ganz unbewusst ist, das ist eigentlich in der Regel noch vor dem Moment, wo wirklich der erste Funke des Ich-Bewusstseins auftaucht. Also wir haben kein Bewusstsein dafür und später haben wir nur ein Bewusstsein für den Gedankeninhalt, den wir ausdrücken wollen mit der Sprache, aber nicht für die lautbildenden Kräfte. Wenn wir jetzt Sprachgestaltung üben, dann ist auch ein wichtiger Schritt in Wahrheit der, dass wir im Grunde, aber jetzt als Erwachsene und mit vollem Bewusstsein, noch einmal dort zurückkehren an den Ort, wo wir sprechen gelernt haben. Und darum sage ich immer in der Sprachgestaltung immer wieder, das Erste ist eigentlich, wir müssen die Sprache verlernen. Wir müssen einmal unsere Alltagssprache loswerden. Unsere ganzen Sprachgewohnheiten, die tief unbewusst in uns drinnen sitzen und wir müssen sie auf eine neue Art wiedergewinnen. Eigentlich fast genauso wie die Kinder, nachahmend, übend, gar nicht daran denken, was bedeutet das, das ist einmal völlig egal. Ein Kind fängt an zu plappern, weil er Lust daran hat, die Laute zu formen, nachzumachen und eine Freude daran hat und am Anfang noch gar keine Idee davon hat, was das bedeutet. Es plappert irgendein Wort und hat keine Idee, was das bedeutet. Ist immer völlig egal, es hat eine Lust daran, die Sprache selber zu erleben. Das heißt, dorthin, das ist genau die Ebene, wo wir hin müssen. Das ist die Ebene, wo der Gedanke auch losgelöst ist von der Sprache. Spielen mit den Lauten, aber sie jetzt bewusst erfassen. Dann erfassen wir bewusst die sprachbildenden Kräfte, zumindest unserer Muttersprache oder der Sprache, in der wir das tun. Und jetzt ist der nächste Schritt, der uns den Weg also dann wirklich zur Inspiration leiten kann, wenn wir diese Kräfte, diese bewusst erfassten sprachbildenden Kräfte, wenn wir die in uns tätig machen, aber sie abhalten davon, die Sprachorgane selber zu ergreifen. Das heißt, innerlich seelisch zu erleben, diese ganze Formkraft eines Konsonanten zum Beispiel, den Stimmungsgehalt eines Vokals zu erleben, den ganzen bildhaften Gehalt einer Silbe, eines Wortes, die sich dann aus verschiedenen Lauten bildet, und das innerlich zu erleben, ganz intensiv, aber ohne, dass sich hier auch nur irgendwas rührt. Also ohne, dass wir es wirklich tönendes, äußerlich tönendes Wort werden lassen, sondern dass wir es nur im Inneren, im Seelischen erleben. Wenn wir so etwas üben, das geht dann also sehr gut mit mantrischen Sprüchen eben, die also eine sehr starke formbildende Kraft in sich haben. Man kann beginnen damit, indem man diese Sprüche rezitiert, einmal um sich einzuleben in die Formen, und dann aber aufhört damit, sie laut zu äußern, sondern sich aber jetzt eben laut für laut, wieder nicht in den Gedankeninhalt, sondern in den Lautgehalt des Mantrams einzuleben. Und das ganz bewusst in der Seele zu erleben und festzuhalten, ist gar nicht so einfach. Ist gar nicht so einfach. Weil es kommt sofort, schiebt sie wieder hinein, ja, was bedeutet denn das Mantra, was geht es denn eigentlich? Da schiebt sich schon wieder das ganze Gedankenelement hinein und wir sind schon wieder weg vom eigentlich mantrischen Charakter. Natürlich hat es auch einen Gedankeninhalt, mit dem kann man sich auch einmal beschäftigen, abseits davon. Aber wenn ich gerade die Inspiration schulen will, dann muss ich mich in die Formungen der Laute, in die Stimmungen der Laute einleben, ohne sie laut zu sprechen. Und sie trotzdem innerlich ganz intensiv zu erleben, ja, zu hören, aber seelisch zu hören. Damit beginnt es nämlich einmal, dass man sie beginnt, innerlich, seelisch zu hören. Aber bitte nicht jetzt irgendwelche Stimmen hören von irgendwelchen Wesenheiten oder so, da wird es meistens gefährlich. Das sind dann eher Halluzinationen der gefährlichen Art. Nein, sondern indem man selber also aufgebaut hat, sich konzentriert hat auf dieses Mantra und das Erleben, dieses innere, rein innere seelische Erleben des Mantras so weit gesteigert hat, dass man die Laute wirklich innerlich seelisch beginnt zu hören. Da ist nichts Unbewusstes, darf da dabei sein, da ist nichts von irgendeiner Einflüsterung von sonst so, wir wissen ganz genau, wir haben das selber gemacht, selber aufgebaut, wir sind selber dabei, aber wir haben unsere Seelenkraft so gesteigert, dass es ein sozusagen inneres akustisches Erlebnis wird, bei dem wir dieselben Kräfte eben ansprechen, die sonst normalerweise von außen angeregt werden, wenn wir eben etwas hören, damit wir die Laute von außen seelisch wahrnehmen, müssen ja bestimmte Seelenkräfte tätig werden. Es genügt ja zum Hören nicht bloß, dass wir ein gesundes Ohr haben, es genügt auch nicht nur, dass wir die gesunden, passenden Gehirnwindungen dazu haben, dass wir hören können. Das ist eine notwendige Voraussetzung, aber dann muss es seelisch ergriffen werden. Alles, was wir wahrnehmen von außen, muss von uns seelisch ergriffen werden. Gegenüber den Dingen der Außenwelt haben wir das bereits gelernt. Manchmal verlernen wir es, es gibt also Schockzustände, wo Menschen dann seelische Blindheit, aber auch seelische Taubheit, auch sowas gibt es in seltenen Fällen. Dass ein Mensch einfach verweigert, eigentlich im Grunde seelisch verweigert zu hören. Das heißt, Das Ohr ist eigentlich alles gesund, nur die Seele verweigert, das aufzunehmen. Und dann erlebt er gar nichts. Und das ist gar nicht so leicht, also so etwas dann wieder loszuwerden. Das zu heilen, also. Das kann also durch einen Schockzustand passieren, dass sich eben die Seele zurückzieht von den notwendigen physischen Organen, die als Vermittler dienen und sich nicht also heranwagt sozusagen. Und dann kommt es zu keinem inneren Hörerlebnis, auch wenn es noch draußen so dröhnt. Das kann ganz merkwürdige Formen annehmen, also das kann oft ganz selektiv sein. Es gibt dann Fälle, wo Menschen also irgendwelche dramatische Erlebnisse hatten und dann bestimmte Worte, die sich mit dem Erlebnis verbinden, nicht hören. Sie hören es uns ganz normal, sie hören ja die Sprache und gewisse Worte fehlen einfach. Die nehmen sie nicht auf. Die sind weg. Wobei im Übrigen, wenn Sie jetzt zum Beispiel da sitzen oder wenn überhaupt Leute beim Vortrag sitzen oder in einem Theater oder sonst wo zuhören, man nimmt ja in Wahrheit überhaupt nie das Ganze bewusst auf. Und darum, ich sage das immer den Leuten auf der Bühne oder so, wenn ein Fehler passiert, wenn es euch irgendwo einen Hänger habt oder so, man muss immer so tun, als wird es genauso gehen. Man kann den größten Blödsinn erzählen. Wenn damit nichts einfällt und alles verdreht ist, man sagt irgendeinen Satz, der eigentlich völlig unsinnig ist. Und das fällt vielleicht im Publikum zweien auf, die sich nur kurz einmal wundern, das habe ich jetzt nicht verstanden. Und das war es auch schon. Mehr ist nicht. Weil man also niemals wirklich Satz für Satz, Wort für Wort alles bewusst aufnimmt. Einfach unser Bewusstsein ist heute noch lange nicht so weit. Also erfahrungsgemäß nimmt man maximal ein Drittel des Gesagten bewusst auf. Unterbewusst wirkt schon einiges, aber was man wirklich bewusst ergreift, ist maximal ein Drittel, das ist schon viel. Und selbst da natürlich auch nicht den ganzen Lautbestand. Was merkt man sich denn dann? Naja, sinngemäß, wovon hat er denn gesprochen? Das kann man dann nacherzählen. Aber man könnte es nie, wie so ein Tonbandel wunderbar kann, völlig getreu wiedergeben. Das sind ganz selten. Es gibt ab und zu Menschen, die das können. So wie es ein fotografisches Gedächtnis gibt, gibt es auch so ein auditives Gedächtnis, die das getreu abspulen können. Das ist aber sehr, 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 sehr selten. Aber in der Regel kommen die Laute, also die Sprache, die nehmen wir sehr unterschwellig nur auf und wir extrahieren daraus die wesentlichen Gedanken. Das ist es in Wahrheit, was passiert, wenn wir zuhören. Nicht viel mehr. Also das heißt, es ist sehr schwierig, sich so ganz, und sei es auch nur ein kurzer Satz, sich ganz darauf so zu konzentrieren, dass man jeden Laut bewusst miterlebt. Das kann man mal in der Sprachgestaltung mal äußerlich mit dem klingenden Wort üben, einmal indem man den anderen bewusst zuhört, indem man dann einmal lernt, selber sich beim Rezitieren bewusst zuzuhören, wenn man so ein Übungssprüchel macht, einmal bewusst jeden Laut zu erleben. Oh, das ist schwer, das ist schwer. Bewusst zu erleben, tue ich richtig. Mache ich beim A, bei jedem A richtig, am Anfang war das A. Ja, wenn es das mag, am Anfang war das A. Das, beim ersten waren sie noch gerade wach dabei, dann haben sie den Mund aufgemacht, weil ich gesagt habe, A, macht es schön auf und dann ist schon wieder vorbei. Vielleicht beim letzten noch einmal erinnert man sich gar und dann geht es wieder. Und dazwischen sind aber, weiß Gott, wie viele A, die man völlig verschlafen hat. Also schon das ist schwierig bei so einem äußerlich gesprochenen Sprüchen jeden Laut mitzuverfolgen. Aber das jetzt mit einem mantrischen Spruch so üben, zunächst einmal rezitierend, dann aber stumm. Stumm, aber jeden Laut intensiv, innerlich, rein innerlich, seelisch erlebend, so intensiv erlebend, dass dann wirklich jene Seelensphäre angesprochen wird, die zuständig ist für die akustischen Erlebnisse, wenn man so will. Das sind ja einfach Kräfte aus der Seelenwelt, die in uns tätig werden, und wir müssen lernen, diese Kräfte also zunächst einmal anzusprechen. Das ist eh nur die unterste Ebene, aber mal die wichtigste. Also das innerlich tönend zu erleben. Das ist eigentlich die Vorschulung, um dann einmal die Inspiration zu erleben. Wenn man das genügend übt, dann können Erlebnisse kommen, wo man zunächst einmal vielleicht eine Imagination hat, also sich ein geistiges Wesen durch Imagination kundgibt, und dann auf einmal dieses Wesen innerlich im inneren Erleben zu sprechen beginnt. Das ist dann ein ganz bewusstes Erlebnis. Das ist also nicht zu verwechseln mit diesem Stimmenhören oder sonst was, was eben sehr gefährlich ist, was also auf geisteskranke Zustände hinweist, sondern es ist etwas, was ganz bewusst ist, wo man sich auch ganz bewusst ist, wie das zustande gekommen ist. Das ist nichts, was einem überfällt einfach, sondern das ist etwas, zu dem man sich ganz gezielt auch den Weg gebahnt hat und das dann in uns genauso bewusst lebt, wie wenn wir uns bewusst einen Gedanken bilden. Wo wir, wenn wir irgendeinen logischen, mathematischen Gedanken von mir aus uns bilden, da sind wir auch ganz bewusst bei jedem Ding dabei. Also so kommt man langsam an die Inspiration heran, durch die sich die geistigen Wesen durch uns oder in uns aussprechen, wenn man so will. Und in letzter Konsequenz ist diese Ebene, wo wir die Inspiration erreichen, der Weg, der uns führt zum schaffenden Weltenwort selbst, weil das ist ja das, was letztlich dahinter steckt. Also alles, was mit dieser Klangsphäre im weitesten Sinn, im geistigsten Sinne zu tun hat, hinter dem steckt das Weltenwort, der schaffende Logos eigentlich, und das ist der Christus. Das ist der Christus. Das heißt, wenn wir uns üben auf diese Art, wie wir es jetzt umrissen haben, angedeutet haben, dann ist das einer der Wege, der zum Erleben des Christus in uns führt. Des Christus in uns, also im Sinne des Pauluswortes, eben nicht ich, sondern der Christus in mir, jetzt konkret in Form des Inspirationserlebnisses. Dass man also beginnt, eine Inspiration zu erleben, von der man spürt, dass letztlich dahinter der Christus steckt. Es gibt natürlich heute sehr viele Widerstände dagegen, also diese Kräfte zu entwickeln. Weil die Widersachermächte, also namentlich Ahriman, will natürlich sehr stark beispielsweise die Sprache gerade an das physische Sprachinstrument fesseln. In Wahrheit ist es ja sogar so, dass die Volkssprachen etwas zu tun haben mit diesen ahrimanischen Kräften. Dass sie überhaupt in der Form ausgebildet wurden, liegt daran, dass also gewisse arimanische Wesenheiten, die stammen aus der Hierarchie der Geister der Form sogar, also relativ hohe Hierarchien, mitgewirkt haben, die Sprachinstrumente entsprechend auszubilden, dass sie sich also dieser Volkssprache bemächtigen, sie fesseln daran, sie in eine gewisse Einseitigkeit bringen und das sogar bis zu einem gewissen Grad bis ins Physische hinein manifestieren. Weil es dann auch so schwer ist, als Erwachsener eine fremde Sprache wirklich völlig akzentfrei zu erlernen. Das ist sehr, sehr schwer. Weil wir da einen Widerstand bis ins Physische hinein haben. Es ist also nicht nur die Gewohnheit, sondern, also das heißt das Ätherische, sondern es geht bis ins Physische teilweise so gar hinein, also bis in die Feinheiten des physischen Baus, namentlich auch der entsprechenden Gehirnwindungen. Also da baut Ahriman eigentlich das bis ins Physische hinein und fesselt dadurch die Sprache daran, ans Physische. Verhindert dadurch auch natürlich, dass die Inspirationen zustande kommen. Er kann uns dann nur das geben, was er im Ahriman geben kann, nämlich seine abstrakte Form des Denkens. Das ist keine wirkliche Inspiration, aber es ist diese abstrakte, tote Art des Denkens, die kann uns dann Ahriman gut einflößen. Gerade wenn dieses Tor, das uns die Welt der Inspiration öffnen würde, wenn das vernagelt ist, dann und wir können es eben nur dadurch aufmachen, dass wir die sprachbildenden Kräfte losreißen vom physischen Instrument, dann befreien wir uns auch von diesem Zugriff Ahrimans, weil der hat es in der Klaue, und solange er es in der Klaue hat, solange kommen wir auch nicht zu einer wirklichen Inspiration. Also eben nur zu den Einflüsterungen Ahrimans. Ja, beschäftigt man sich überhaupt noch ein bisschen mit Ahriman und Michael, wie die beiden zueinander stehen und wo die großen Unterschiede zwischen den beiden sind. Vieles davon ist uns sicher schon bewusst und haben wir oft besprochen, aber wir wollen es jetzt noch vertiefen ein bisschen und manche neue Aspekte vielleicht herausbringen. Einmal zunächst auch in Bezug auf das Denken. Beide Wesenheiten haben ja eine sehr starke Beziehung eigentlich zum Denken oder zu den Intelligenzkräften überhaupt. Allerdings auf sehr unterschiedliche Weise. Im Ahriman dieser kalte, abstrakte, nüchterne, tote, unschöpferische Intellekt und Michael, der eigentlich der Verwalter der kosmischen Intelligenz ist oder war, wenn man so will. Natürlich haben auch die Intelligenzkräfte, deren sich Ahriman bedient, haben letztlich auch diesen kosmischen Ursprung. Nur sind sie etwas, was er dem Kosmos geraubt hat, was sich abgeschnürt hat dadurch auch vom Rest des Kosmos, vom geistigen Kosmos, vom schöpferischen geistigen Kosmos, abgeschnürt, abgetrennt. Und darum eben etwas Totes ist, etwas, das nie schöpferisch sein kann. Das heißt, also im arimanischen Denken kann ich nie was wirklich Schöpferisches entwickeln. Es kann nur die Täuschung entstehen, als wäre es so, weil es kann sehr wohl was scheinbar Neues entstehen, durch Kombination des Alten nämlich, das jetzt in einer halt bisher noch nicht dagewesenen Kombination auftritt, das ist aber nichts schöpferisch Neues. Das ist etwas, was heute auch sehr wenig noch begriffen wird, der Unterschied. Man sagt, naja, das war noch nie da, also ist es was Schöpferisches. Ist es gar nicht, muss es gar nicht sein. Es ist eine bloße Kombination von bereits vorhandenen, das irgendwie durcheinander gewürfelt wird und eine neue Kombination ist. Aber eigentlich steckt das alles in dem Alten schon drinnen, in Wahrheit. Also aus dem alleine heraus ist es noch nicht etwas wirklich schöpferisch Neues. Es ist nur als Erscheinung, als äußere Erscheinung etwas Neues. Aber seinem eigentlichen inneren geistigen Wesensgehalt nach ist es gar nichts Neues. Es ist nur das alte Wesen, das jetzt sich in einem neuen Kleid sozusagen zeigt oder an einer neuen Seite zeigt. Und dass dieses arimanische Denken nicht schöpferisch ist oder gar nicht schöpferisch sein kann, liegt eben darin, dass es etwas dem Kosmos Geraubtes ist und Abgetrenntes eben vom Rest des Kosmos. Schöpferisch kann eben immer nur ein Denken sein, das mit dem Insgesamt der geistigen Welt verbunden ist. Nicht, dass uns das immer in vollem Umfang bewusst sein kann oder muss bei jedem Gedanken, selbst wenn wir wirklich einen geistigen Gedanken bilden, also erleben wir jetzt nicht den ganzen Kosmos mit bewusst, aber er wirkt. Er wirkt drin. In jedem einzelnen Gedanken, den wir wirklich aus dem Geistigen schöpfen, liegt in Wahrheit immer die ganze geistige Welt drinnen. Nur ein besonderer Aspekt, jetzt besonders betont und herausgehoben und der im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, aber in Wahrheit hängt an tausend Fäden der ganze schöpferische Kosmos dran. Er ist eins, der Geist, der wirklich schöpferische Geist ist eben überhaupt immer eins. Er kann nur auf unendlich viele Arten erscheinen und tätig werden, aber es ist immer in Wahrheit, in letzter Konsequenz, der eine große Geist, der in oder durch alles wirkt und trotzdem auf individuelle Art wirkt. Aber genau das wollte ihm Ahriman nicht. Er wollte sich trennen. Er hat also einen Strich, eine Grenze gezogen und hat Teile dieser Kräfte in seine Welt gezogen. Und in dem Moment, wo er sie loslässt vom Rest, sind sie nicht mehr schöpferisch, sie sind nur mehr Absterbensprodukt. Das geht also ganz plötzlich und sofort. In dem Moment, wo sie getrennt sind vom ganzen geistig-schöpferischen, sind sie schon tot geworden. Sie geben eigentlich nur mehr in Wahrheit das Bild dieser wirklich kosmischen Intelligenzkräfte, ein totes Bild davon, mit dem man herumwürfeln kann. Das macht er ja recht gut, der Ahriman. Also Ahriman will sich im Grunde diese ganze kosmische Intelligenz als sein Eigentum aneignen. Und das genau macht ihm Michael nicht. Darum sagt Rudolf Steiner auch immer wieder, wenn er das beschreibt, er war der Verwalter der kosmischen Intelligenz, nie der Besitzer oder der Herr der kosmischen Intelligenz oder irgend sowas, der Verwalter. Das heißt, er hat was damit zu tun, dass das alles in die richtigen Bahnen kommt, aber er nimmt es nie in seinen eigenen Besitz und gebraucht es nie zu seinen eigenen Zwecken. Und daher kann natürlich auch dieses arimanische Denken, das eben kalt und tot geworden ist, kann im Menschen auch immer nur diese Bereiche des Menschen ergreifen, die mit dem Kalten und Toten zu tun haben, mit dem Unschöpferischen zu tun. Das ist also namentlich das alles, was sich in unserem Kopfbereich abspielt, weil der Kopf ist nun einmal das Toteste an uns. Schon diese ganze Schädelkapsel, alles, das ist ja massive, fast tote Masse und das Gehirn erst recht. Das Gehirn ist, naja, es ist nicht ganz tot, weil sonst wären wir auch tot, aber es ist eigentlich immer am Rande des Todes. Also das Wunder des menschlichen Gehirns ist eigentlich, dass das ein Organ ist, das immer balanciert an der Grenze des Todes in Wahrheit. Und ein ungeheurer Aufwand an Lebenskräften notwendig ist, um diesen sterbenden Patienten darum sozusagen noch am Leben zu erhalten. Nein, in Wahrheit ist der so in der Intensivstation oben, das Gehirn. Verbraucht bitte ein Viertel der Stoffwechselenergie des ganzen Körpers bei knapp 4% Körpergewicht. Also, das ist schon gewaltig. Und wozu? Nur um nicht abzusterben. Das ist gar nicht für die Denktätigkeit oder sowas. Das braucht es nämlich, ob wir schlafen, ob wir wachen, ob wir gerade gescheite Gedanken haben oder ins Neuenkastel schauen. Das ist ganz egal. Das Gehirn braucht ein Viertel der Körperenergie, weil sonst stürzt es eigentlich in sich zusammen, stirbt ab. Also das balanciert immer an der Grenze des Todes. Daher, wenn es kurzzeitig nicht versorgt wird, ist dann sowieso sehr schnell vorbei. Also da entstehen dann sehr schnell Gehirnschäden. Irreversible Gehirnschäden. Also das kann Ahriman ergreifen, dann kann er herein mit seiner Art der Intelligenz. Aber er kann zum Beispiel niemals ergreifen die Kräfte des Herzens. Das heißt, mit dem arimanischen Denken kann ich es nie erreichen, dass die Kräfte der Mitte intelligent werden. Das ist aber gerade das, was das michaelische Denken sehr wohl kann. Die Art, wie Michael die kosmische Intelligenz verwaltet hat und sie jetzt weiter in Wahrheit in anderer Form verwaltet, seit sie den Eingang in den Menschen gefunden hat. Nicht wahr? Die kosmische Intelligenz hat sich sehr weitgehend aus dem Kosmos, insbesondere aber auch aus der ganzen Erdenwelt zurückgezogen. Sie wirkt nicht mehr tätig, sie ist nur mehr in der Nachwirkung da. Aber wo ist sie hingegangen? Sie ist eigentlich in den Menschen hineingegangen. Also sie wirkt jetzt in uns. Besonders stark dann seit der Zeitenwende und den Jahrhunderten darauf. Nur können wir diese Kräfte schon ins Bewusstsein heben? Kaum. Kaum. Nämlich gerade diese michaelischen Denkkräfte, diese michaelischen Intelligenzkräfte, in denen eigentlich drinnen liegt die ganze Intelligenz, die den Kosmos geschaffen hat. Also die Schöpferkräfte, die durch die Götter der Vergangenheit hereingekommen sind, jener Götter, die die ganze Schöpfung hervorgebracht haben, die liegen in Wahrheit in uns, in den Menschen drinnen. Dort sind diese Kräfte hineingegangen. Das war der Entwicklungsweg. Das ist jetzt die andere Seite zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass zuerst die geistigen Kräfte durch die Natur über die Körperglieder heraufgewirkt haben, um das Gefäß für das Ich zu bereiten. Und jetzt strömen sie durch das Ich herein. Das gilt jetzt insbesondere für diese kosmische Intelligenz. Die strömt heute eigentlich nur mehr durch das Ich in unser Wesen hinein und lebt im Menschen, in den Menschen drinnen. Und das heißt, wenn Michael in gewissem Sinne auch heute noch, aber auf andere Art der Verwalter dieser kosmischen Intelligenz ist, dann verwaltet er sie eben so, dass sie in den Menschen drinnen ist. Und er muss die Beziehung zu den Menschen heute suchen, so wie er früher die Beziehung zum Kosmos gesucht hat. So muss er jetzt die Beziehung zu den Menschen suchen. Und ihm helfen, dass diese gewaltigen Intelligenzkräfte, die in uns sind, dass die bewusst werden. Dann wird die Zeit beginnen, wo auch die Mitte des Menschen intelligent wird. Nicht nur, was wir heute assoziieren mit der Mitte, ist vor allem das Gefühlsleben. Oben ist das Denken, da ist mehr das Fühlen und mit den Gliedmaßen ist mehr das Wollen dann drinnen. Also wir assoziieren die Mitte sehr mit einem gewissen Grad natürlich berechtigt mit dem Gefühlsleben. Aber, und das wird auch bleiben in der Mitte, nur sozusagen das Gefühlsleben muss intelligent werden. Aber nicht auf die alemannische Weise intelligent. Nicht, dass jetzt also irgendeine mathematische, logische Formel auf dieses Gefühl lässt sich ableiten aus und so weiter und zieht notwendig als Folge aus sich heraus das Gefühl sowieso, das wäre dann ganz alemannisch. Ich meine, so könnte man dann irgendeinen Roboter bauen, der auf Knopfdruck dann eine ganze Gefühlsskala vorspielt, aber das wäre ein reines äußeres Theater, da wäre kein inneres Erleben dabei. Aber es geht darum, eine Art der Intelligenz zu entwickeln, in der sich das Gedankenmäßige, das Denken mit dem Gefühlsmäßigen verbindet, aber bewusst verbindet, sodass wir ganz wach dabei sind, sodass wir, einerseits also klar im Gedanken durchschauen, was dieser Gedanke eben ausdrückt, worum es geht, und zugleich im Gefühlsleben mit inniger Herzenswärme das Miterleben. Das heißt, dass kein einziger Gedanke uns kalt lässt, sondern dass er, naja, vielleicht mal, wenn wir die alemannischen Gedanken sehen, dann sollte man eigentlich also diese Seelenkälte spüren, die ausgeht. Das wäre nämlich dann auch das, was uns die Fingerzeige sofort geben würde, welches Denken alemannisch ist und wo was michaelisches ist. Wenn wir das michaelische Denken spüren, dann ist es etwas, wo wir wirklich diese innige Herzenswärme spüren. Und wir müssten eigentlich so weit kommen, sehr bald so weit kommen, dass wir jedem Gedanken, den wir entweder selber bilden oder den wir aufnehmen aus der Welt, in dem uns irgendwie zugetragen wird, dass wir dem ansehen, anspüren sozusagen, ob ob da die Herzenswärme drinnen ist, die Herzenswärme, die Michael gibt, beziehungsweise letztlich der Christus, der dahinter steckt, oder ob das ein Gedanke ist, der mit dem Frost Arimans beladen ist. Das muss wirklich ein inneres, rein seelisches, ganz starkes Wärme-Kälte-Erlebnis werden. Also mit diesen Wärme- und Kältekräften vor allem hat das sehr stark zu tun. Das arimanische Denken ist vergleichbar, wenn man so will, mit kaltem, gleißendem Licht. Es ist alles nüchtern und klar und deutlich, in scharfen Konturen sichtbar. Also so, weiß ich nicht, wie im Operationssaal, wenn die Operationslampe leuchtet, da sieht man jedes Detail klar und scharf, aber keine Herzenswärme dabei. Nüchtern und kalt. Und andere Gedanken sind warm und herzlich und die fehlen uns heute natürlich sehr stark, aber wir sind in der Zeit, wo wir sie dringendst brauchen. Und zeigt mir also, wie wenig wir uns noch verbunden haben mit dem, was Michael eigentlich im Auftrag der Götter in uns Menschen hineingeleitet hat, nämlich diese kosmische Intelligenz. Und dass wir heute eigentlich nur mit dem Teil im Wesentlichen umgehen, den sich davon Ahriman geraubt hat. Ist auch der Grund natürlich, warum Ahriman jetzt so versessen auf den Menschen gerade ist. Die ganze Natur draußen interessiert ihn ja weniger, aber der Mensch ist so interessant. Weil der hat genau diese kosmische Intelligenz in sich, die er rauben möchte, die er Ahriman haben will. Und in dieser abgetöteten Form dann seinem Reich einverleiben will. Das heißt, Ahriman lauert immer auf die Menschen und wenn sich dort irgendwo ein Funke des michaelischen Denkens rege machen will, lauert immer auch schon Ahriman dabei und versucht es zu schnappen und hinunterzuziehen in sein eiskaltes Reich. In sein finsteres Reich zugleich, das er aber dann mit seinem eiskalten Neonlicht, möchte ich sagen, bildhaft gesprochen, erleuchtet. Da ist so eine kleine Neonröhre, das ist der Ahriman und mit dem beleuchtet er diese finstere Höhle. Während es bei Michael eben ganz anders ist. Michael kleidet sich eigentlich, wenn man so will, in das Licht der Welt und führt die ganze Weltenwärme zusammen und in die Menschen hinein. In ganz selbstloser Weise verschenkt er sie an uns. Und Ahriman tut das nicht. Er will von dem Licht, von dem geistigen Licht, das die Welt durchströmt, eigentlich gar nichts wissen, sondern er schafft eigentlich so eine Art Höhle um sich, die absolut finster ist und die nur er dann mit seiner Neonfunzel versucht zu erleuchten. Mit seinem Eigenlicht. Michael geht es nie um sein Eigenlicht, sondern es ist das geistige Licht des ganzen Kosmos. Und die geistige Wärme eben auch, die den ganzen Kosmos durchströmt und die er in unsere Herzen hineinführt. Während eben Ahriman nichts anderes als Kälte zu bieten hat. Und das sind eben wirklich die konkreten inneren seelischen Erlebnisse, auch wenn man das im übertragenen Sinn Imagination erlebt. Imagination ist ja ein sehr, sehr weites Feld, davon ist nur der bekannteste und verbreitetste Teil, dass man es bildhaft erlebt, daher kommt ja auch der Name, aber imaginieren kann man genauso in Wärme- und Kälteerlebnissen. Also das etwa wenn Rudolf Steiner schildert, wie der alte Saturn gewesen ist, also diese erste Weltentwicklungsstufe, aus der dann später mal unsere Erde hervorgegangen ist, dann schildert er das als einen Wärmeplaneten. Und das ist etwas, wo man selbst in der Imagination zunächst nichts sieht. Also da gibt es eigentlich lichthaft gar nichts zunächst zu erleben. Also noch eine ganz dunkle Welt, aber eine Welt, in der plötzlich ein Zentrum entsteht, das Wärme verströmt. Und diese Wärme erlebt man dann im inneren seelischen Erleben. Und das ist auch eine Art von Imagination, jetzt im Übertragenen sind wir halt kein anderes Wort dafür. Das Wort ist halt geprägt nur fürs Bildhafte, aber im Prinzip kann man Imaginationen haben, die sich vergleichen lassen mit allen unseren Sinnesfähigkeiten. Weil, dass wir bestimmte Sinnesfähigkeiten haben und gewisse Sinnesqualitäten erleben können, ist ja auch wieder kein Zufall. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, die Sinnesqualitäten selber, das Erleben rot oder das Erleben eines Gefühls der Wärme oder der Kälte, ist etwas Seelisches. Ich kann noch so lang beleuchten, ein Computer oder eine Kamera oder was, erlebt gar nichts dabei. Kamera kann ich noch so beleuchten, rot, grün, gelb, sie zeichnet es wunderbar auf und gibt es vielleicht auch wunderbar wieder, aber sie erlebt gar nichts dabei. Also das Erlebnis rot, das Erlebnis grün, das Erlebnis warm, das Erlebnis kalt ist etwas Seelisches. Das sind also, wie soll man sagen, Seelenkräfte, die wir der Seelenwelt entnommen haben und die wir also bis zu einem gewissen Grad auch eingebaut haben in unseren Seelenleib, in unseren Astralleib und die dann angeregt werden durch diese äußeren Sinneseindrücke. Aber das Eigentliche ist eben was Seelisches. Und wenn wir in die Imagination hineingehen, beginnen die Imagination zu erleben, dann arbeiten wir eigentlich mit diesen selben Kräften, nur jetzt in ihrer Reinheit und ungestört durch die physischen Werkzeuge eben. Denn was macht das physische Sinnesorgan eigentlich? Tötet es dieses seelische Erlebnis sehr stark ab. Also wir haben es gar nicht in dieser vollen Reinheit vor sich, wie es in der Seelenwelt selber zu finden ist. Daher kann man zwar gewisse seelische Erlebnisse in der Imagination vergleichen mit Farben und so weiter, nur ist dort alles intensiver, reicher, umfangreicher, als wir es hier jemals mit den äußeren Augen erleben können. Weil die Schatten das also in Wahrheit ab. Also man könnte es jetzt so paradox sagen, eigentlich machen uns unsere Augen blind. Blind für die eigentlichen Farbqualitäten zum Beispiel und ebenso die Wärmeorgane für die eigentlichen Wärmeerlebnisse. Also das nimmt uns in Wahrheit etwas davon weg. Aber also wenn wir jetzt in dieses Seelenerlebnis, in das rein innere Seelenerlebnis hineingehen, dann können wir die Farben, die Wärme, Kälte, ja sogar Geruchsartiges. So oft heißt der Teufel, wird vom Schwefelgestank begleitet. Das ist ein Bild jetzt natürlich nur, aber das Bild hat seinen Ursprung darin, dass im imaginativen Erlebnis tatsächlich geruchsartige Eindrücke, unangenehme, nämlich auftreten. Und tatsächlich darin also gewisse Kräfte sind, die wieder äußerlich etwas mit dem Schwefel zu tun haben. Aber natürlich stinkt es jetzt nicht innerlich in der Seele so, wie wenn man eine Fassel ausreicht an dem Schwefel. Es ist in Wahrheit ein sehr viel intensiveres Erlebnis auch, eben weil ja der äußere Geruch auch wieder ganz stark abgeschattet ist gegenüber dem, was man in der Imagination erleben kann. Also dahin müssten wir jetzt bald kommen, dass wir im inneren seelischen Erleben unterscheiden lernen, diese Gedanken, die michaelisch sind und von den anderen, die arimanisch sind, aber nicht bloß also durch logische Konstruktion des Unterscheiden, weil aha, Kennzeichen A, B, C, arimanisch, CDE, michaelisch, sondern dass wir es unmittelbar, wenn der Gedanke auf uns zukommt oder auch in wir selber bilden, wir sofort an der Wärme und Kälte spüren, in welche Richtung das geht. Und das aber sehr differenziert, also es ist nicht nur 100 Grad Hitze sozusagen und Eiseskälte, sondern das ist ein sehr differenziertes Wärmeerlebnis. Die luziferischen Gedanken haben mehr dann mit dem Lichthaften zu tun. Mehr also mit der Lichtsphäre, weniger mit den Wärme- und Kältekräften. Obwohl sie also, wenn man sich schon in dieser Wärme-Kälte-Sphäre betrachtet, eher auf dem warmen Bereich liegen. Das Charakteristische des michaelischen Denkens ist, dass es eigentlich in Wahrheit ein ungeheures Feuer in sich hat. Aber ein Feuer, das wir in uns im Seelischen eben sehr wohl ertragen können. Unser Körper würde unter einem vergleichbaren äußeren Feuererlebnis in einem Moment verpuffen und verbrennen. Also es ist, würde sozusagen äußerlich einem ganz heißen Feuer entsprechen, von ein paar tausend Grad sozusagen. Also dieses michaelische Feuer, dieses Flammenschwert Michaels, das ist also was gewaltig Heißes. Die luziferischen Gedanken haben so eine gewisse, innere Schwüle, so ein feucht warmes Dschungelerlebnis ist das, wenn ich es mit irgendwas vergleichen möchte. Das hat nicht dieses Lodern, diese intensive Kraft des michaelischen Feuers. Es ist was Warmes, Angenehmes, es ist etwas, das uns so halt wie die sommerliche Hitze das Bewusstsein ein bisschen dämpft, wenn wir so ein bisschen dahin dösen vor uns. Also wenn es im Sommer so heiß ist, ist man doch immer schachmatt und hat schwer, also sich voll zu konzentrieren. So etwa ist das Erlebnis vergleichsweise jetzt, wenn man an die luziferischen Gedanken herankommt. Und dann also vor allem ein sehr intensives, schönes Lichterlebnis, durchaus schön. Also alles, was sie mit dem Luziferischen verbindet, ist in der Regel wunderschön. Das Michaelische, wenn man jetzt von der bildhaften Seite der Imagination spricht, ist eher viel karger. Das ist relativ spartanisch. Das ist, gibt immer ein sehr ernstes Bild, ein sicher nicht also was so ein üppiges Bild. Es ist sehr karg. Auch das führt uns ein bisschen jetzt hin zu dem, wo wir vorher gesprochen haben, diese symbolischen Zeichen als Meditationshilfe. Die sind ja aus der Imagination heraus entstanden. Michaelische Gedanken führen in der Regel zu solchen sehr abstrakt scheinenden Bildern. Nicht zu farbenreichen Imaginationen, wo man sagt, boah, da läuft ja gleich ein innerer Hollywood-Film ab, der spannend ist. Ja, aber wenn der Luzifer dahinter ist, geht das schon so eher in die Richtung. Also die luziferische Hellsichtigkeit führt zu fantastischen, wunderbaren inneren Erlebnissen, die sehr beseligend sein können, bei denen man sich sehr wohl fühlt, aber nichts über die Wahrheit der geistigen Welt erkennt. Im Gegenteil, das wird alles schön verhüllt. Aber es ist sehr angenehm und sehr reich und sehr, sehr, sehr spannend und sehr bunt, vor allem sehr bunt. Das ist das Typische. Also auch die luziferischen Gedanken sind sehr bunt in der Imagination. Die michaelischen Gedanken sind sehr sparsam mit den Farben. Schon gewisse Rottöne gibt es und so, aber es ist alles sehr, sehr, sehr gemessen. Sehr gemessen, aber was sehr stark hervortritt, ist eben dieses leuchtende Flammenschwert. Das leuchtet schon auch, das hat ein sehr, sehr intensives Licht, aber nicht dieses Schillernde des Luziferischen. Und eben ein ungeheures Feuer, das darin ist. Also ein ungeheures Feuer, das im Grunde ist das sozusagen heller als alle Sonnen da draußen. Das nur innerlich im Seelischen, wenn wir uns darauf vorbereitet haben, entsprechend können wir es ertragen. Der Weg, das wahrzunehmen, ist ja eigentlich, dass wir uns seelisch so stark gemacht haben, dass wir das aushalten. Das Luziferische gibt sie viel früher zu erkennen. Da brauchen wir auch gar nicht so starke Kräfte zu entwickeln, um das auszuhalten. Es blendet uns auch, aber auf eine andere Art einfach. Das Michaelische ist eben so stark, dass wir es überhaupt nicht wahrnehmen können, solange unsere Seelenkraft nicht wirklich stark genug entwickelt ist. Das Luziferische ist so, dass wenn die Seelenkräfte nur ein bisschen in die Seelenwelt wirklich hineintauchen können, in die äußere, dass es sich sofort hinstellt und parat ist und sich sofort kundgibt. Also es ist eigentlich in Wahrheit dieses verglichen mit diesem strengen Licht Michaels etwas sehr Kümmerliches in Wahrheit, obwohl sich Luzifer ja sehr, sehr groß tut über sein Eigenlicht und sein Eigenstrahlen und die Pracht seiner Farben. Aber im Grund sind das ganz schwache Farben, sind es eigentlich nur die untersten Regionen dieser Seelenwelt, aus der eben auch jene Kräfte schöpfen, die wir brauchen, um Farben eben draußen wahrzunehmen. Während Michael da aus viel höheren Bereichen, viel tieferen Bereichen, wenn man will, schöpft. Und die müssen wir in uns erst rege gemacht haben, damit wir es aushalten, das Licht Michaels zu sehen, sonst sind wir einfach so geblendet, dass wir gar nichts sehen. Dann sehen wir eben gar nichts. Also das ein bisschen zur Unterscheidung dieser verschiedenen Gedanken, weil du eben gefragt hast, wie ist das mit den luziferischen. Also das sind die feucht warmen Gedanken, die in prächtigen Farben erscheinen, sozusagen, so sehr faunartig, schillernd und sich sehr aufdrängend auf den Menschen. Das Flammenschwert Michaels ist nichts, was sich aufdrängt. Das ist, in der Imagination ist das zunächst ein heller Lichtpunkt irgendwo in der Entfernung. Und man kann nur langsam an den herangehen irgendwo. Das ist nichts, kein Licht, das uns überfällt irgendwo. Das Luziferische ist etwas, was uns sofort überfällt. Da geht's pack. Und die ganze Kinoleinwand, die innere, ist voll sozusagen. Aber das ist ein Licht ganz in der Ferne zunächst, ein ganz ferner, heller Punkt irgendwo, und nur mit jedem Schritt unserer geistigen Entwicklung kommen wir dort näher und spüren immer mehr, welches Feuer von dem ausgeht. Welch ungeheures Feuer. Ja, vielleicht lassen wir es damit für heute einmal gut sein. Wir werden dann das nächste Mal noch einen Gedanken daran anschließen, aber das, glaube ich, ist heute zu viel. Lassen wir es für heute einmal gut sein. Danke.